Passion, der Motorsport-Podcast von Servus TV. Alles zur MotoGP und World Superbike. Passion. Dafür schlägt unser Herz.
Die Winterpause ist jetzt auch für die MotoGP offiziell vorbei. An diesem Wochenende geht's endlich wieder los mit dem ersten Rennen der Saison in Portimao. Auch für meinen heutigen Podcast-Gast Peter Oettl und sein Moto3-Team wird's wieder ernst. Peter, seid ihr bereit?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns gut vorbereitet. Zum Glück war die Winterpause ein bisschen länger und das war aber auch notwendig durch den Teamaufbau, der was eigentlich ja von null gestartet wurde und in dieser Konstellation mit Liquid Moly, Husqvarna Intact jetzt, war natürlich einiges zu tun, organisatorisch und ja, hat man gut zu tun, aber mehr oder weniger sind wir fertig. Wir haben jetzt auch noch diese Zeit hier in Portimao gut nutzen können. Zwischen vierter Test und ersten Rennen haben wir noch voll weitergearbeitet, aber jetzt wird es langsam fertig.
Und ihr startet ja mit zwei relativ unterschiedlichen Fahrern mit unterschiedlichen Ausgangslagen in das neue Jahr. Ihr habt zum einen Ayumu Sasaki, der ja letztes Jahr Siege gefeiert hat und dann WM-Vierter wurde. Jetzt sind Guevara, Garcia, Foggia, die Top 3 aufgestiegen, haben das Feld geräumt quasi. Macht ihn das jetzt zum Favoriten?
Ja, er zählt zumindest dazu, würde man sagen. Aber es ist immer so, dass welche nachrücken, die was letztes Jahr schon stark waren und die darf man auf keinen Fall außer Acht lassen und die werden uns auch sicher das Leben schwer machen. Also es ist sicherlich nicht so, dass Ayumu da einen glatten Durchmarsch macht. Von dem können wir nicht ausgehen. Das haben wir bei den Tests gesehen. Wir waren immer gut dabei, also wir waren konkurrenzfähig. Mehr konnte man eigentlich nicht erwarten, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man das überlegen gestaltet. Also auch wenn er die ersten drei nicht mehr dabei sind und er Vierter war und letztes Jahr eigentlich bewiesen hat, dass er eigentlich bereits wirklich fast bereit war, um einen Titel zu fahren, hoffen wir, dass er den kleinen letzten Schritt jetzt noch macht und bis zum letzten Rennen dabei ist und uns die Hoffnung gibt, um einen WM-Titel zu fahren. Das ist klar.
Er hat auf jeden Fall das Potenzial, das wäre da, oder? Das siehst du wahrscheinlich gerade auch nach dem letzten Jahr, siehst du das noch immer, oder?
Definitiv, ich meine, er ist jetzt in seiner sechsten Saison und nach 5 Jahren in der Moto3 hast du genug Erfahrung. Das hat man die letzten Jahre schon gesehen, er hat sich eigentlich jedes Jahr verbessert. Und bevor er zu uns kam, war er WM-10., glaube ich, hat aber eine Verletzung gehabt und da habe ich so ein bisschen spekuliert. Also ohne die Verletzung wäre er schon Richtung Platz 6 unterwegs gewesen. Und wenn du einen Top-6-Fahrer im Team hast, der kann immer um ein Podium fahren und auch wirklich vielleicht bis zum Jahresende und um einen Top-3 in der WM kämpfen. Und das hat uns auch gezeigt und bewiesen. Darum ist er bei uns und jetzt hoffen wir, dass er den letzten kleinen Schritt macht und bis ganz zum Schluss der Saison richtig mitfährtet.
Ja, wir hoffen auch. Aber schauen wir mal auf die andere Seite der Box. Da habt ihr ja wirklich einen Neuling. Ich glaube 18 Jahre ist, ja, also sehr jung auch. Der Niederländer Colin Feier, wenn ich jetzt richtig ausspreche, ja. Er kommt aus dem Rookies Cup. Bist du da eigentlich auch involviert in Sachen Scouting, wen man da ins Team nimmt oder wie funktioniert eigentlich dieser Prozess?
Ja, natürlich, man beobachtet den Red Bull Rookies Cup und die Junioren-Weltmeisterschaft. Das sind die beiden Sprungbretter in die WM und diese Meisterschaften verfolgt man. Und wenn es darum geht, einen neuen Fahrer zu verpflichten, also in dem Fall jetzt bei unserem Colin, dann ist es nicht so, dass man ein Rennen anschaut, sondern den beobachtet man die ganze Saison und im Fall von Colin eigentlich die letzten 2 Jahre. Also da bin ich schon ein bisschen verfolgt und geschaut, wie er sich entwickelt, wie er sich macht und auf was eben in der Moto3 ankommt und ob er da stark ist. Und ja, dann ist unsere Wahl zusammen mit Husqvarna auf ihn gefallen. Natürlich spricht man sich ab. Und man will einen Fahrer verpflichten, wo alle Partner damit zufrieden sind. Aber am meisten beschäftige ich mich eigentlich damit, ja.
Und wie bist du zufrieden bis jetzt mit den Leistungen, was du von ihm bei den Tests oder so gesehen hast?
Ja, den ersten Test musste er leider auslassen. Er hat sich vor 4 Wochen oder vor einem guten Monat beim Motocross-Fahren am Finger verletzt.
Fängt schon gut an.
Genau. Konnte den ersten Test nicht fahren, das war natürlich schade. Aber glücklicherweise hat er es okay bekommen für den Jitter-Test hier in Portimao, die 3 Tage jetzt zu fahren. War sehr, sehr wichtig für das ganze Team, erstmals zusammenzuarbeiten. Ist ja nicht nur ein Test und Training für den Fahrer, sondern auch für das ganze Team, sich aufeinander abzustimmen, einzuarbeiten. Und den Test hat er sehr gut gemacht. Ich meine, Voraussetzung war, dass er keine Schmerzen hatte am Finger und das war der Fall. Und somit musste er eigentlich nur seinen Trainingsrückstand wettmachen. Und das ist in diesen 3 Tagen sehr gut gelungen. Und im Final hat er die 12 schnellste Zeit gefahren und was mich sehr zufriedengestellt hat, war, dass er das ganz alleine immer gemacht hat. Das ist ja das, was wir von ihm erwarten. dass er seine Rundenzeit alleine fahren kann, dass er nicht auf andere wartet, dass er das wirklich selbstsicher arbeitet, weil nur so kannst du ein Rennen irgendwann einmal von vorne kontrollieren und auch gewinnen. Und das hat er perfekt erfüllt und ich muss sagen, bin sehr zufrieden, was er gemacht hat.
Naja, wir sind sehr gespannt. Es ist vielleicht auch von Vorteil, dass er dann hier die Tests schon gefahren ist und jetzt eine Woche später den Grand Prix fährt. Das könnte ihm vielleicht auch dann entgegenkommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat jetzt gesehen, wenn die mal 3 Tage auf der Strecke fahren, dann sind die ersten 20 in einer Sekunde. Das hilft allen. Und für ihn ist sicherlich auch nicht schlecht. Aber ich erwarte von ihm, dass er im Rennen konkurrenzfähig ist und das glaube ich, also bis jetzt hat er meine Erwartungen eigentlich erfüllt. Also ich habe schon gesehen im Rookies Cup in der Junioren-Weltmeisterschaft, dass er sehr stark in der Gruppe ist. Und das ist das Entscheidende in der Moto3. Du musst im Rennen einfach dich durchsetzen können. Und das hat er bisher auf eine sehr überlegte Art und Weise gemacht. Und das hat mich beeindruckt und darum ist er jetzt hier bei uns. Und Speed, ja, ist auf jeden Fall auch da. Also mehr wird zufrieden im Moment.
Das klingt super, super Ausgangslage. Hoffentlich bleibt das auch so. Allgemein gesehen gibt es ja 2023 auch eine Neuheit. Und zwar gibt es für die Moto2 und die Moto3 kein Warm-up mehr am Sonntag. Wie siehst du das? Also ist das eine gute Entscheidung? Fehlt euch da was Wichtiges? Was ist so deine Meinung dazu?
Ja, meine Meinung dazu ist eigentlich nicht sehr positiv, weil ich kann natürlich nicht zufrieden sein, dass die Moto3-Fahrer jetzt insgesamt mehr als 30 Minuten weniger Zeit auf der Strecke verbringen. Das fängt schon am Freitag an mit 2x5 Minuten weniger. Das setzt sie mit 10 Minuten weniger im FP3 fort. Und Qualifying ist sowieso schon nur noch 15 Minuten. Und das Warm-up fällt weg, nochmal 10 Minuten. Das heißt, sind 30 Minuten plus eine kürzere Renndistanz, irgendwo 35 Minuten weniger auf der Strecke. Das ist für die jungen Fahrer gar nicht gut. Für die arrivierten Fahrer, die kommen damit klar. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Ja. Also eigentlich nicht gut für die Entwicklung der Fahrer.
Naja, wir werden sehen, wie sie sich dann äußert, aber es wird wahrscheinlich der ein oder andere dann vielleicht ist die Sighting Lab, also ich glaube, man darf ja dann nochmal in die Box fahren, das wird vielleicht der ein oder andere dann in Anspruch nehmen, oder? Was glaubst du?
Ja, muss man schauen. Klar, ich meine, da ist jeder ein bisschen anders. Manche kommen sofort rein, manche brauchen ein bisschen und das muss der Fahrer dann selber entscheiden und mit uns abstimmen, was er vorhat. Aber kann er natürlich machen, dass er nochmal 1-2 Runden zum Einfahren hat. Aber gut, im Endeffekt ist es ja für alle gleich. Und aus dem Grund muss man sagen, okay, muss man auch respektieren, so wie es ist, ist es. Und so wurde es entschieden und damit müssen wir einfach das Beste draus machen.
Du sagst es. Du sagst es, wie es ist. Die Sessions werden kürzer, aber die Saison wird eigentlich immer länger. Also wir haben jetzt eigentlich die längste Saison ever vor uns. Wie siehst denn du das jetzt? Also dass es jetzt wirklich fast jedes Wochenende Rennaction gibt, ist das für dich als Teammanager auch stressig? Oder findest du das okay? Ist das zu lang?
Ich meine, die Dorner veranstaltet das und die müssen schauen, dass das Ganze funktioniert. Und es funktioniert scheinbar nur so mit so vielen Rennen. Für mich persönlich ist es zu viel, aber wie gesagt, wir haben uns entschieden, dort teilzunehmen und da muss man auch die Umstände entsprechend respektieren. Aber klar, es ist nicht nur für mich, es ist auch für das ganze Team. Und speziell am Saisonende, wenn innerhalb von 10 Wochen 8 Rennen sind, davon 6 Überseerennen, das ist schon am Saisonende noch bereits doch eine anstrengende Saison, nur weil wirklich das Finale ist extrem. Aber gut, wir müssen damit klarkommen und das werden wir auch und müssen das managen und so ist es.
Wir werden dann sehen, wie wir rückblickend auf die Saison zurückschauen, aber das ist mal eine gute Einstellung, wie man das Ganze angeht. Jetzt würde ich ganz gerne noch auf letztes Jahr zurückblicken. Da gab es ja einiges zu hören und zu lesen rund um die Zusammenarbeit mit dir und Max Biaggi. Hat ja eigentlich ganz gut begonnen, vermeintlich. Dann ja, ist irgendwie dann doch auseinandergegangen. Erklär uns mal bitte aus deiner Sicht, wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit kam und wie sich das dann entwickelt hat und letztendlich, was dann leider nicht mehr so ganz gepasst hat.
Ja gut, ich meine, zuvor 3 Jahre oder eigentlich noch länger ist der Philipp bei uns im Team gefahren und seit ich selbst hatte, war er von 16 bis 18 bei uns in der Moto3-Klasse im Team, und aber irgendwann war natürlich der Weg für ihn nach oben, das heißt Moto2, und da konnte er nicht mehr bei uns bleiben, das heißt, er ist aufgestiegen in einem anderen Team. Und damit war für mich ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich Max Biaggi kontaktiert und er wollte gerne in diesem Paddock was machen und habe mich gefragt, ob wir was zusammen machen können. Und aufgrund dessen, dass Philipp aufgestiegen ist, war eine Partnerschaft durchaus interessant für mich und wir haben uns da im Prinzip abgesprochen und schnell geeinigt und dann haben wir das im Prinzip jetzt 4 Jahre zusammen gemacht. Generell muss man sagen, 4 Jahre zusammen ist eine lange Zeit Und es war auch eine gute Zeit, weil wir waren erfolgreich. Wir haben jedes Jahr Rennen gewonnen. Wir sind Vize-Weltmeister geworden, WM-Vierter. Also viele Podium und generell, es geht darum, dass man Erfolg hat. Und Erfolg hat man. Das ist gut. In der Zwischenzeit sind wir zum Husqvarna-Werksteam auch in der Zusammenarbeit aufgestiegen, was auch sehr, sehr positiv und gut für uns war. Es war eine Anerkennung unserer Arbeit. Aber es ist nichts für die Ewigkeit und irgendwann hat sich Max entschieden, letztes Jahr es alleine zu machen. Und damit musste ich halt einfach überlegen, wie es für mich dann in Zukunft weitergeht. Und ich denke, dass ich eine gute Lösung für mich gefunden habe.
War das von ihm, also ich meine, er ist ja bekannt, dass er so ein Typ eben ein bisschen, ohne ihn jetzt zu beleidigen, aber es ist einfach seine Art ein bisschen egoistisch und halt macht, was er sich in den Kopf setzt. Wie hat er dir das zu spüren gegeben, dass er das jetzt nicht mehr so will?
Ja, ich meine, gut, dass das nicht ganz einfach wird, das war von Anfang an klar. Das haben auch viele Leute gesagt, aber vielleicht wollte ich genau im Gegenteil. Die wollten eigentlich beweisen, dass es trotzdem geht, dass wir einen Weg finden, zusammenzuarbeiten und den haben wir definitiv gefunden. Also es gab einen guten Weg, wie man das machen kann. Und wie gesagt, der Erfolg hat uns eigentlich auch recht gegeben. Aber irgendwann ist einmal die Zeit, wo man sagt, okay, diese Anpassungen will man vielleicht nicht länger machen. Man will einfach wieder ein bisschen mehr Freiheit haben. Und für ihn war es vielleicht auch manchmal nicht einfach, weil ich halt auch ein bisschen meinen Kopf gehabt habe und gewisse Dinge, wo es einfach wichtig war, vor allen Dingen bei Fahrerwahl, dass wir die richtigen Fahrer haben und so, waren wir uns sicherlich nicht immer einig. Aber im Endeffekt, ist für ihn auch nicht einfach gewesen, immer alles zu akzeptieren, was ich wollte. Und aber im Großen und Ganzen ist das, denke ich, gut gewesen. Und er hat entschieden, seinen Weg zu gehen und ich habe nach meiner Lösung gesucht.
Und generell in der Aufgabenteilung, wie war das bei euch? Also, weil ich habe ja gehört, dass du das sehr viel mehr gemacht hast, als du eigentlich in deinem Aufgabenbereich hättest als Teammanager, weil er sich da ein wenig oft zurückgenommen hat, dann aber wieder doch manche Dinge so haben wollte, obwohl er das dann am Anfang gar nicht wollte. Also wie hat sich das vielleicht verändert in dieser Zusammenarbeit?
Ja gut, ich meine, dass Max nicht in den Tagesablauf involviert war, war von Anfang an klar. Er hat gesagt, er will nicht arbeiten, das ist nicht seine, seine Intention, was aber gar kein Problem nicht ist. Für mich war wichtig, okay, er ist vorne dran gestanden, ich habe kein Problem damit. Und das war so akzeptiert und abgemacht und das war auch gut so. Er hat das Team repräsentiert und aber irgendwo muss auch das ganze Team organisiert und gemacht werden und das lag eben auf meiner Seite. Aber das war aber in meinem Interesse, das so zu machen. Natürlich, wenn eine Person alles macht, wo in anderen Team 2 bis 3 Leute dafür zuständig ist, das ist irgendwann mal zu viel, beziehungsweise die Qualität der Arbeit leidet. Und das war auch sicherlich eine gewisse Unzufriedenheit bei mir, da ich das Gefühl hatte, dass die Qualität der Arbeit nicht das war, was sein sollte. Aber wenn das Tagesgeschäft nicht erledigt ist, dann kann man sich nicht um Dinge kümmern, um ein Team voranzubringen und zu verbessern. Und nachdem habe ich irgendwie gestrebt, dass ich arbeitsmäßig einfach entlastet werde und das war bei ihm nicht möglich. Das hat er so nicht akzeptiert und aus dem Grund ist er jetzt für mich definitiv wesentlich besser.
Das ist schon mal gut für dich. Wann war denn genau dieser Punkt, wo er dann gemeint hat, er will jetzt was anderes machen im letzten Jahr? Also gab es da einen gewissen Ausgangspunkt, wo er sagt, okay, das war sein Auslöser oder ist er einfach aus dem Nichts mit dieser Idee gekommen, okay, jetzt will ich das und
ja, ich gehe davon aus, dass diese Idee schon ein bisschen bei ihm gereift ist und nicht von einem Tag auf den anderen kommen. Aber na, ist klar, ich meine, wie gesagt, ich habe kein Problem nicht damit gehabt, weil es war natürlich wirklich nicht ganz einfach, diese Zusammenarbeit. Und vielleicht war es vielleicht irgendwie für jeden ein bisschen eine Lösung, das nicht so weiterzuführen. Aber 4 Jahre war immerhin eine lange und erfolgreiche Zeit und das war auch gut so. Und ich will eigentlich darüber eigentlich nicht drüber schlecht denken, weil sonst hätten wir es nicht so lange zusammen gemacht. Aber jetzt ist einfach wieder andere Zeit und das ist auch gut so. Und jeder macht seine Aufgabe in anderen Bereichen jetzt weiter. Und er bei Aprilia mehr und ich mit Husqvarna weiter. Und das ist gut so.
Genau, du hast es ja schon angesprochen, es geht weiter. Irgendwie geht es ja immer scheinbar bei dir weiter. Wie kam es denn jetzt zu dieser neuen Zusammenarbeit mit Liqui-Moly Husqvarna Intact GP? Also wer kam da auf wen zu? Von wem kam die Idee? Erzähl uns mal darüber.
Ja, ich habe einfach ein bisschen überlegt, okay, ohne Max Bertschi, wie machst du das weiter? Und eine Partnerschaft wäre sicherlich vom Vorteil. Oder man bleibt ein kleines Moto3-Team. Und wenn man dann schaut im Paddock, welche Teams erfolgreich sind, das ist Ayo, das ist Aspar, das ist Edimizu, das sind alles Teams, die Moto2 und Moto3 zusammen haben. Und das war natürlich für mich nicht möglich. Ich hatte 2 Moto3-Plätze und das war's. Aber ich habe dann gedacht, okay, da gibt es ein anderes deutsches Team, und die haben nur Moto 2. Und dann habe ich mal lange ein bisschen überlegt, und wie das so sein könnte und was uns das beiden bringen könnte. Und ja, und dann habe ich das an Jürgen Link und Stefan Keckeisen mal vorgeschlagen. Und eine Woche später haben sie mir angerufen: Peter, das finden wir gut. Kommen wir nach Memmingen und sprechen wir mal drüber. Mhm. Und ja, und so ist das eigentlich das Ganze dann angelaufen und war dann, denke ich, eine gute Sache, weil es einfach für beide diesen Benefit hatte, dass wir im Prinzip wachsen können und dann auch die Möglichkeit haben, besser gute Fahrer zu bekommen. Weil wenn ich einen Moto3-Fahrer suche und auch die Option Moto 2 anbieten können kann bei entsprechenden Erfolgen, ist das natürlich ein Riesenvorteil und den hat man bisher nicht. Und für Moto 2 ist auch interessant, wenn sie sehen, okay, da ist ein richtig guter Moto 3-Fahrer und der ist bereits in unserem Team, das wäre vielleicht gut. Und das ist nur eine, vielleicht ein bisschen auf der sportlichen Seite, aber es gibt dann einfach sehr viele Synergien und Dinge, was man dann zusammen machen kann, was man durch einen größeren Auftritt auch für uns Sponsoren besser machen kann. Und das hat für uns beide Partner ergeben, dass wir das zusammen machen. Und dann gab es dann noch die positive Entscheidung von Husqvarna, beide Teams zu unterstützen und auch nicht nur Moto 3 zu machen, sondern auch Moto 2. Und das hat eigentlich das war dann das i-Tüpfelchen auf der ganzen Geschichte. Und man dachte, ja, das ist, glaube ich, jetzt ziemlich perfekt. Und somit können wir eigentlich in eine gute Saison starten mit dieser Konstellation.
Ja, es klingt alles sehr positiv, muss ich sagen, wenn du das so erzählst. Das Team an sich ja von den letzten Jahren, ist das einigermaßen gleich geblieben von den Mitgliedern her? Also hast du die schon die meisten auch mitgenommen in die neue Zusammenarbeit?
Ja, die waren natürlich alle frei in ihrer Entscheidung, aber glücklicherweise hat es ihnen bei uns, also bei mir, ganz gut gefallen. Und die meisten sind eigentlich geblieben. Wir mussten nur drei Positionen neu besetzen und es kam aus zusätzlich eine Person noch weiter mit ins Team, die was mich entlastet von der Arbeit. Und so gesehen sind wir ganz gut aufgestellt mit erfahrenen Leuten auf beiden Seiten und können wir die Fahrer gut unterstützen.
Das ist das Wichtigste. Und du hast gerade gesagt, die dich entlastet. Was ist denn jetzt so dein typisches Wochenende als Teamchef? Also was fällt da alles an? Was sind deine Aufgaben? An was musst du alles denken? Nimm uns da mal ein bisschen mit, weil wir können uns jetzt gar nicht so richtig vorstellen, was da alles auf uns zukäme in dieser Position.
Also selbst wenn ich mir nichts vornehmen würde, es kommt immer was. Aber was für mich ist wichtig, dass die ganze Reiseplanung und Ausführung und Organisation, dass das jetzt nicht mehr auf meinen Schultern lastet. Das ist einmal sehr viel. Und dann gibt es sehr viele administrative Dinge, die was ich abgeben kann, so dass ich mir einfach jetzt auf das konzentrieren kann, um das Team voranzubringen, unsere Fahrer zu unterstützen, einfach mehr Zeit fürs Personal habe, über alle Probleme und Sorgen. Und
wo es wahrscheinlich eh auch genug gibt nach wie vor.
Ja, ich meine, es gibt immer was und es ist einfach auch wichtig, dass man sich um seine Leute kümmert. Und weil es doch nicht ganz so einfacher Job und wir sind viel Zeit zusammen und da hat jeder mal irgendwie eine kleine Sorge und jetzt habe ich einfach auch ein bisschen die Zeit, dass ich mir das auch anhöre. Und bisher war das Tagesgeschäft einfach wichtig, weil es hilft nichts, wenn ich mich um Verbesserungen im Team kümmere, wenn dann das Tagesgeschäft nicht erledigt ist, weil da kommt man nicht von A nach B und ja. Und da ist mir jetzt sehr geholfen, das ist einmal sehr gut. Und ja, vom Ablauf den ganzen Tag, ich meine, im Prinzip verfolge ich die Trainings meistens draußen, weil ich habe meine Crew-Chiefs in der Box und ich verwende die Zeit draußen sehr gerne, weniger um die Fahrer zu sagen, was sie dort zu tun haben, weil das wissen die eh. Also Linienwahl und solche Dinge, das haben die schon drauf. Da gibt es normalerweise nicht viel zu sagen. Aber für mich ist viel wichtiger, einen Eindruck zu haben, in was für Verfassung der Fahrer ist. Und das kann ich in den Daten nicht sehen, aber das kann ich draußen sehen. Wie er sich benimmt auf der Strecke, ob er aggressiv ist, zurückhaltend, ob er Überholmanöver durchzieht oder zurückzieht, wie schnell er zum Beispiel unter gewissen Bedingungen auf Speed kommt. Im Regen, wie er sich wohlfühlt, sofort oder braucht er. Und ganz viele Dinge, was ich nicht in den Daten sehen kann, kann ich dort sehen und so kann ich das Team eigentlich am besten unterstützen. Also ich berate das dann mit meinen Crew-Chiefs, wenn es was zu bereden gibt. Gibt nicht immer was, aber und gibt da so ein bisschen Input in die ganzen technischen Dinge mit rein. Und das ist manchmal sehr hilfreich. Also ich bin jetzt nicht so ein Riding-Coach, der was rausgeht und zurückkommt und was sagen muss. Muss ich gar nicht, weil es gibt ganz oft Situationen, da muss man nichts sagen, da lass es laufen. Auch wenn ein Fahrer am Anfang, wenn er rausgeht, noch ein paar Fehler macht, ist es, denke ich, nicht gut, das gleich zu sagen, weil er weiß das eh selber und macht es beim nächsten Mal eh nicht mehr. Und das wäre dann schon wieder so ein bisschen eine Kritik, was man sich eigentlich sparen kann, weil er es sowieso weiß und dann anders macht. Und aus dem Grund ist eher, muss ich sagen, wenn wichtige Dinge sind, dann komme ich mehr ins Spiel. Aber ich kümmere mich nicht um so Kleinigkeiten, das dann eher nicht. Und ja, das ist ja das, was ich während der Trainings mache und dann bespricht man sie mit den Fahrern und den Crewchiefs. Dann schaue ich mir die ganzen Ergebnislisten an und Daten an und versuche mal genau exakt das Bild zu machen, damit, wenn man mich fragt, ich immer genau Bescheid weiß und antworten kann.
Spannend, aber dann doch immer noch einiges zu tun für dich, aber zumindest ein bisschen entlastet, wie wir es gehört haben.
Auf jeden
haben.
Fall, ja.
Das kann ich absolut verstehen. Natürlich wollen wir auch kurz über deinen Sohn, den Philipp Oettl, sprechen. Er war ja unser letzter Gast im Podcast, hat uns ja auch einiges Spannendes verraten, auch über euch. Ist natürlich ganz interessant, das immer von zwei Seiten zu hören. Wie würdest du denn eure Beziehung zueinander beschreiben?
Genauso wäre eigentlich richtig gut.
Das ist gut.
Nein, ist klar, ich meine, am Anfang, wenn er Rennen fahren angefangen hat und so, da hat man natürlich schon ein bisschen was beibringen können und vielleicht vor den einen oder anderen Fehler bewahrt und unterstützen können. Das ist klar. Aber irgendwann ändert sich das Ganze, da weiß man irgendwann einmal alles und da braucht einen dann immer weniger. Und das ist dann einfach auch die Zeit, wo man sich anpassen muss und ihn machen lassen muss und respektieren muss. Und dann ist er nicht mehr so, man wird immer Vater-Sohn sein, aber es ist dann nicht mehr so wie Kind und Erwachsener. Irgendwann ist dann eher so auf zwei Freunde. Mhm. So sehe ich das. Und so tauschen wir uns eigentlich auch aus. Und das ist wichtig, dass man das nicht übersieht in der Entwicklung von so einem Jungen, dass da sich dann doch einiges ändert und dann muss man sie einfach auch zurücknehmen und sich das anschauen und anhorchen. Und am Anfang ist es so, dass man einfach viel sagt, was er falsch macht. Und später ist es eigentlich eher das Gegenteil. Da versucht man eher immer das rauszuholen, was er gut macht. Weil das, was er nicht so gut macht, das hört er sowieso. Und er hat mit seinem Crewchief-Meeting und so und die sagen, okay, da und da und da muss besser werden. Wenn es was gibt, sage es, ja. Aber man muss aber einen Fahrer immer wieder unterstützen und auch das Positive rausziehen. Und über das wird viel zu wenig gesprochen. Und ja, ich würde sagen, wir haben ein gutes Verhältnis, nach wie vor, passt gut. Manchmal machen wir in der Freizeit was zusammen, ein bisschen Radfahren, was für mich immer extrem anstrengend ist, weil er eben in Top-Verfassung ist und ich nicht so viel Zeit zum Trainieren habe, aber manchmal fahren wir auch Motocross zusammen. Also wir schön, machen schon einige Dinge zusammen. Das freut mich immer, wenn er mich fragt, gehst mit? Weil das auch ein bisschen so, ja, mal schauen, wie der Papa in Form ist und ob er noch einigermaßen mithalten kann. Ja, nein, es passt schon, das ist gut. Und bin ein bisschen stolz drauf, muss ich schon sagen, dass wir so ein Verhältnis haben.
Ich finde, kann es doch sein. Also nicht jeder kann das behaupten von sich. Wie zufrieden bist du denn generell mit seiner Leistung in der Superbike?
So wie alle eigentlich. Also das erste Jahr war wirklich gut. Viele haben es ihm nicht zugetraut. Ich habe dazu nicht viel gesagt, aber wenn ich seine Karriere so verfolge, dann ist er eigentlich ein guter Rennfahrer. Und viele Namen werden höher eingestuft, aber wenn gegen die Moto3 gefahren ist und so, die waren auch nicht besser. Oder im Rookies Cup, die waren nicht besser. Also sie haben vielleicht irgendwo vom Namen her einen höheren Stellenwert, aber wenn ich jetzt schaue in der Superbike, wenn in Australien Fünfter und Sechster wird, die sind auch nicht besser. Also bei ihm ist es einfach so, dass er könnte viel mehr Selbstvertrauen haben, und das versuche ich aus ihm schon oft ein bisschen rauszuholen, dass er eigentlich gut ist. Und seine Leistung letztes Jahr war mehr wie solide und als Neueinsteiger. Und dieses Jahr, der Beginn war phänomenal und so, wenn er mit Jonathan Ray gekämpft hat und
da
überholt
haben wir
hat.
Ja, einiges gesehen.
Ja,
von
genau,
ihm.
Das war schön anzusehen, hat mich stolz gemacht und war toll. Und ich hoffe, dass auf ähnliche Art und Weise für ihn in der Saison weitergeht. Aber zutrauen tue ich es ihm auf jeden Fall.
Und du bist dann auch, wenn es keine Überschneidungen gibt mit der GP, auch immer vor Ort bei den Rennen? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich war jetzt beim Training dabei im Winter, bei den Tests dabei. Jetzt die ersten zwei Rennen nicht natürlich, aber ab Assen bin ich dabei bis Most. Also da kann ich alle super Rennen in Europa mit ihm sein und dann sind wir wieder getrennt. Also dann macht er wieder toll alleine und ich schaue, dass wir in der Moto3 noch was zusammenbringen.
Ja, ihr müsst halt beide eure Karriere aufrechterhalten.
Auf jeden Fall.
Also das ist wichtig. Glaubst du aber, dass es schon hilfreich ist, dass du selber auch Rennfahrer warst, um zu verstehen oder wahrscheinlich besonders, als er noch jünger war, dass du ihm wirklich das Gefühl auch gibst, du verstehst ihn und du weißt, wovon du redest? Glaubst du, dass das hilfreich ist?
Also am Anfang ist es so gewesen, ich habe immer mit älteren Fahrern gearbeitet und er war eigentlich mein erster junger Fahrer und musste mit ihm auch viel lernen. Und da musst du anders erklären, dass du alles verständlich rüberbringst. Und jetzt ist es natürlich komplett anders. Also jetzt ist es ein bisschen einfacher. Ich denke schon, dass Vorteil war, ich merke es jetzt selbst bei Ayumu letzte Woche beim Testen, da hat er einen Fehler gemacht und da habe ich mir in die Situation reingedacht und war mir sicher, ganz genau zu wissen, was in meinem Vorgang ist. Und ich habe zu seinem Crewchef gesagt, das kannst du eigentlich nur, wenn du selbst gefahren bist, so denken. Und muss schon sagen, auch Dinge ein Fahrer sagen, immer zum rechten Zeitpunkt, da hilft die Erfahrung auf jeden Fall.
Klingt einleuchtend, ja.
Ja, weil manche Dinge darf ich einem Fahrer in dem Augenblick nicht sagen. Da muss ich einfach abwarten oder ich muss es umschreiben oder anders sagen. Das geht einfach gar nicht. Und in vielen Situationen kann man sich gut reindenken und einen Fahrer gut verstehen. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht elementar, absolut notwendig, als Teammanager selbst gefahren zu sein, aber mir persönlich hilft es auf jeden Fall.
Und war es eigentlich von Anfang an klar, dass du nach deiner aktiven Karriere in diese Rolle schlüpfen wirst oder wie kam es überhaupt dazu?
Ja, natürlich, wenn du Rennen gefahren bist, willst du, glaube ich, irgendwie deine Erfahrung weitergeben, aber das hat sich damals nicht so ergeben. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in das Paddock zurückkomme. Und viele sagen zum Philipp, ja, du fährst da, weil dein Papa hat da geholfen. Dann würde ich sagen, nein, das Gegenteil, ich bin eigentlich da wegen ihm. Also okay, ja. Wäre er nicht so ein guter Rennfahrer und hätte diese Erfolge gefahren, wären wir nie in die Weltmeisterschaft gekommen und ich wäre gar nicht da. Und aber ich habe zuvor interessante Arbeiten gehabt. Ich war 3 Jahre bei Husqvarna, 5 Jahre bei KTM, 5 Jahre mit Aprilia gearbeitet. Immer was Rennsport betrifft. Aber nie irgendwie Straßenrennsport und MotoGP-Paddock. Und ich hätte nie gedacht, dass ich da zurückkomme. Nie. Und bis der Philipp gesagt hat, ja, der ist Supermoto gefahren und er würde das gerne mal probieren. Aber da denkst du auch nicht, dass er irgendwann einmal in die Weltmeisterschaft kommt. Und ja, eigentlich bin ich wegen ihm wieder zurückgekommen.
Nö, ist doch schön. Also jetzt haben wir das mal auch aufgeklärt, wer da wem geholfen hat, sozusagen. Aber es hat sich natürlich über die Jahre sehr viel verändert, sei es Technik, Sicherheit, generell das Paddock, die Fahrer. Findest du alles in eine gute Richtung oder gibt es etwas, wo du sagst, das war früher besser? Oder das, meine, sicherheitstechnisch können wir, glaube ich, sagen, dass es sich in eine richtige Richtung entwickelt hat, aber generell?
Ja, generell sagt man, ich würde mal sagen, es war früher was nicht besser oder schlechter, es war halt anders. Es war anders, es war der Zeit eben, zu der Zeit war es so und heute ist es so. Natürlich hat sich da extrem viel geändert und darum bin ich auch mit einem gewissen Respekt hier zurückgekehrt und habe gesagt, okay, jetzt sag einmal nichts, weil selbst wenn du mal Weltmeisterschaft gefahren bist, das ist so lange Zeit zurück, du musst alles anhören, zuhören und anschauen und daraus lernen. Und wenn du soweit bist, dass du denkst, jetzt weißt du, wie es funktioniert, dann kann man schauen, ob man vielleicht mit dem Team was machen kann. Aber am Anfang bin ich eigentlich mit Philipp hier reingekommen, auch mit meiner ganzen Crew. Wir hatten einen glücklichen Umstand, dass ich eigentlich mit meiner ganzen Mannschaft aus der spanischen Meisterschaft hier reinkam, auch mit unserem Sponsorenpaket, Materialpaket und habe im Team gearbeitet als Data Recorder und habe 3 Jahre gelernt. Ich habe einfach alles angeschaut und angehorcht und gelernt und dann haben wir es selbst gemacht.
Ja, super. Also dann hast du scheinbar auch alles sehr gut umsetzen können. Und eine Frage habe ich noch. Stimmt das, dass du am Freitag Geburtstag hast?
Ja, jedes Jahr am 24.
Ja, yes, also dann wünschen wir dir jetzt schon, sagt man normalerweise nicht, aber wir wünschen dir natürlich von Servus TV jetzt schon alles Gute. Wäre natürlich schön, wenn deine Fahrer dir auch ein schönes Geschenk machen würden am Wochenende, oder? Ja, wäre das so dein Wunsch, dein Geburtstagswunsch?
Klar, ich meine, die werden alles geben, gell? Und ob es wieder mein Geburtstag ist, ist wieder eine andere Geschichte. Ich glaube eher damit einfach, ja, das jeder Fahrer will sich möglichst mit einem guten Resultat ein Geschenk machen, aber klar, ich meine, ist passend zum Geburtstag, ich wünsche mir es mal. Vielleicht können sie es erfüllen.
Genau, wünsche es dir, wer weiß, vielleicht geht es in Erfüllung, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Danke, dass du dir so spontan, muss auch erwähnt sein, mal Zeit genommen hast für uns, war sehr, sehr spannend. Wir wünschen dir wirklich eine ganz tolle Saison und ja, vielleicht quatschen wir ja dann bald wieder, wenn einer von deinen Fahrern vielleicht sich den Titel mal holt, ne? Kann ja alles
Dank.
Passieren.
Vielen, vielen Dank. Ja, hat mir Spaß gemacht und ja, ich finde es toll, dass Servus TV Grand Prix und Superbike überträgt. Das ist perfekt.
Ja, das machen wir sehr, sehr gerne. Danke dir, Peter.
Bitte.
Passion, der Motorsport-Podcast von Servus TV. Dafür schlägt unser Herz.